diesen Sonntag und nächsten Sonntag werden wir Heilungsgottesdienste haben. Und Heilungsgottesdienst bedeutet nicht nur, dass du hier sitzt und abwartest, wann ist endlich die Predigt vorbei und wann kann ich endlich vorgehen. Und dann legt mir Gott sei Dank jemand die Hände auf und dann ist all mein Leid vorbei. Das ist nicht Heilungsgottesdienst, sondern Heilungsgottesdienst ist, dass du ein Stück mehr verstehst, wie funktioniert Heilung. Wie bringe ich Heilung von dem, das hier im Wort steht, dass ich geheilt bin, in den Körper, der im Moment wehtut oder der im Moment nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Wie bringe ich das, was Gott mir verheißen hat, dahin, wo es hingehört, nämlich Heilung gehört in meinen Körper, Gesundheit gehört in meinen Körper, sowie Wohlstand in mein Haus, in meine Brieftasche, auf mein Konto und so weiter gehört. Also Wohlstand, sage ich mal, Finanzen gehören nicht in meinen Körper. Heilung gehört in meinen Körper. Finanzen gehören in meine Brieftasche. Wohlergehen gehört in meine Seele. Dass ich mich gut fühle als die Person, die ich bin. Dass ich in einem gewissen Maß zufrieden bin mit all dem, was der Herr für mich getan hat. Und nicht nur in einem gewissen Maß, sondern in einem hohen Maß. Ohne natürlich, dass ich im Hinterkopf vergesse, es gibt noch mehr. Natürlich gibt's noch mehr. Aber ich werde das mehr nicht bekommen, wenn ich nicht dankbar bin für das, was ich jetzt habe. Das ist Wohlergehen in der Seele, dass es mir gut geht, dass ich mich gut fühle, unabhängig von dem, wie die Umstände sogar in meinem Körper, aber auch um mich herum sind. Und diese Arten, diese drei Arten von Wohlstand, die möchte Gott zu uns bringen, in jeglichster Form. Und ich weiß, dass Leute manchmal ganz große Mühe haben mit dem Wohlstandsevangelium, weil sie das Ziel nicht sehen. Und deswegen stelle ich das kurz nochmal an den Anfang. Wofür brauchst du göttliche Heilung? Du sagst mir vielleicht, du, ich bin gesund, ich mache Sport, ich bin sogar Fitnesstrainerin oder weiß ich, ich gehe zweimal in der Woche zum Sport, ich mache jedes Jahr meinen Gesundheitscheck, ich ernähre mich gesund, ich habe aufgehört, Schokolade zu essen und was weiß ich, was alles. Wobei, gibt's jemand, der mit sowas aufhören kann? Na gut, ist ein anderes Thema. Ich meine, gibt's Schweizer, die das können? Das ist ja die Frage. Oder Leute, die in der Schweiz wohnen, das ist nämlich sehr schwierig. Du denkst vielleicht, ja, mir geht's doch gut, ich fühle doch keine Schmerzen. Wieso soll ich mich mit dem Thema beschäftigen? Wieso Heilungsgottesdienst immer nur für die drei Hanseln, denen es sowieso immer schlecht geht? Oder die mit ihren chronischen Sachen nicht auf die Reihe kommen? Wenn du das denkst, bist du völlig auf der falschen Linie. Der gesamte Wohlstand, alles, was Gott uns gegeben hat, ist eigentlich, wir sind sozusagen eigentlich nur die Vermittler. Wir sind die Verteiler. Wir sind sozusagen die Großhändler dafür. Das heißt, wir haben das in Fülle, um das dann an den Einzelnen weiterzugeben. Das Händler ist falsch. Ich muss sagen, die Großverteiler. So ist es richtig. Weil wir handeln nicht damit, sondern wir geben das für frei weiter. Wir sind die Großverteiler, wir sind die, die im großen Maße Finanzen verteilen an den Orten, wo es Finanzen braucht. Wir sind die, die in großem Maße Gesundheit verteilen, denn das ist etwas, was die Welt nur in einem begrenzten Maß zu bieten hat. Manchmal bin ich ein bisschen ärgerlich, wenn die Leute erst in die Gemeinde kommen, wenn ihnen alle Ärzte und niemand sonst mehr helfen konnte. Das mag für die blutflüssige Frau so richtig gewesen sein, weil es damals keine Lehre von Heilung gab. In dem Sinne, in dem großen Maße. Die konnte nichts in der Bibel nachlesen über göttliche Heilung. Deswegen ist sie natürlich von einem Arzt zum anderen. Aber wir wissen mehr, wir wissen Besseres. Und jetzt kommt die große Frage. Die ist, denke ich, für alle interessant, inklusive Bibelschüler zweite Klasse. Das Wort sagt, dass wir durch die Striemen geheilt sind, durch seine Striemen. Das Wort sagt, Jesaja 54, nehme ich es mal dort raus, jedoch unsere Leiden, und damit ist wirklich unsere Krankheit, er hat sie getragen, Jesus hat sie ans Kreuz getragen. Und unsere Schmerzen, Schmerzen sind Schmerzen, da geht es um körperliche Schmerzen. Du kannst die seelischen von mir aus dazulegen, aber das Wort, was da steht, ist das Wort, was für körperliche Schmerzen gilt. Er hat sie getragen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Jesaja 54, Vers 54, ist vielleicht gut, wenn ihr es alle mitlest. 53, Entschuldigung. Wir aber hielten ihn für gestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe, sie lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Durch das Leiden, durch das Blut, das er vergossen hat, durch das, was er für uns getan hat, gehört uns Heilung. Du kannst auch sagen, Jesus hat folgenden Deal mit uns gemacht. Ich nehme deine Leiden, ich nehme deine Schmerzen, ich nehme dein Versagen, ich nehme deine Sünde, ich nehme deine Vergehen, ich nehme die gesamte Verdammnis, die damit zusammenhängt, ich nehme die Verachtung, die eigentlich auf dich kommen sollte, ich nehme all das, damit du Frieden hast und ich gebe dir dafür Frieden. Und damit du es ganz deutlich verstehst, ich meine es ganz konkret, ich gebe dir Heilung, körperliche Heilung. Wenn also jetzt Jesus unsere Sünden getragen hat, ans Kreuz getragen hat, 1. Petrus 2, 24, können wir das auch nochmal lesen, ans Kreuz getragen hat und uns die Heilung gegeben hat, und dann stehe ich da und mein Körper ist krank, in meinem Körper sind die Symptome, das heißt, die Heilung ist nicht in meinem Körper. Jesus hat sie aber uns gegeben. Sie ist also auch nicht mehr bei ihm. Wo ist die Heilung jetzt? Vielleicht hast du dir die Frage auch schon mal gestellt. Vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, das möchte ich auch wissen. Wo ist meine Heilung? Wenn das Wort sagt, sie ist nicht mehr bei Jesus, denn er hat sie uns gegeben im Austausch mit Krankheit, Vergehen, Sünden und so weiter. Also die Ausrede, ja, weißt du, ich bin da total in Sünde gefallen, ich habe mir da im Internet Sachen reingezogen, das hätte ich besser gelassen. Kein Wunder, dass ich jetzt dies oder jenes Problem habe. Die gilt nicht, weil er hat die Sünde getragen. Dann müsste spätestens dann, wenn du das bekennst, und schon müsste die Heilung wieder fließen. So wie wir es vorhin gesungen haben. Ströme der Heilung, ununterbrochen, ist Heilung zur Verfügung. Aber wo ist die Heilung hinsichtlich meines Körpers? Fangt ihr langsam an, ein Problem zu bekommen? Habt ihr eine Frage im Kopf? Die meisten jedenfalls. Denn du musst erstmal eine Frage im Kopf haben, damit dich die Antwort interessiert. Wenn du keine Frage im Kopf hast, dann kann ich noch viel reden heute. Die Antwort wird dich nicht interessieren. Aber ich möchte, dass du eine Frage im Kopf hast. Und zwar eine ganz klare, konkrete Frage. Wo ist meine Heilung? Und wenn du selber in deinem Körper im Moment nicht Heilung brauchst, dann frag dich, wo ist die Heilung für meinen Nachbarn, für meine Mutter, für mein Kind, für die Person, meinen Arbeitskollegen, für die ich gebetet habe und die keine Heilung bekommen hat? Wo ist die Heilung? Ist doch eine gute Frage, oder? Und dazu müssen wir wieder ganz an den Anfang zurückgehen. Vielleicht ist euch aufgefallen, seit einiger Zeit fangen alle meine Predigten ziemlich am Anfang an. Aber heute gehe ich mal nicht an den Anfang vom Alten Testament, sondern ich gehe an den Anfang vom Johannesevangelium. Aber das redet vom Anfang. Im Anfang war das Wort, Johannes 1, Vers 1 bis 3. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Mit anderen Worten, alles beginnt mit dem Wort. Das heißt also, wir sind unserer Heilung, unserer Antwort einen kleinen Schritt näher. Wenn alles aus dem Wort kommt, dann kommt auch meine Heilung aus dem Wort. Dann könnte ich also auch sagen, es ist für uns leichter, sich das vorzustellen, wenn ich mir vorstelle, die Heilung schwebt irgendwo zwischen Gott und mir, ist ein bisschen schwierig vorzustellen. Ich könnte auch sagen, Gott hat für uns, weil er uns kannte, weil er uns Menschen kannte, kennt und weil er auch weiß, wie die gefallene Schöpfung funktioniert, nicht nur die Schöpfung, die er geschaffen hat, sondern auch die, die unter die Herrschaft Satans gefallen ist, hat er gesagt, ich mach's etwas leichter für die. Ich gebe denen ein Buch und da ist die Heilung drin. Und jetzt vereinfacht sich die Frage etwas. Jetzt ist nämlich nicht mehr die Frage, wo schwirrt meine Heilung irgendwo rum und wie kriege ich die zu mir, sondern irgendwo hier ist die Heilung drin. Und wie kriege ich die jetzt von hier nach hier? Wie kriege ich die jetzt von hier nach hier? Oder wo immer du Heilung brauchst? Und auch darauf gibt es eine ganz einfache Antwort. Die meisten wissen das schon. Durch Glauben. Hebräer 11, Vers 1, wir schauen uns an, was Glauben ist. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Und bisher, ich habe schon viele Male über Glauben gepredigt, und jedes Mal, wenn ich über Glauben gepredigt habe, habe ich vor allem über Vers 1 gepredigt. Ich habe euch den schon mehrmals, auch der Manfred, im Predigten auseinandergenommen, was da im Einzelnen steht im Griechischen, was das bedeutet. Und deswegen, das werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen, da gibt es genügend CDs, die ihr euch zuführen könnt. Ich werde gleich zu Vers 3 gehen. Durch Glauben, ich erinnere euch, das griechische Wort für Glauben ist dasselbe, Pistis ist dasselbe wie Vertrauen oder Treue. Es redet von einer Bündnisbeziehung. Durch Vertrauen, könntest du auch sagen. Durch Vertrauen zu Gott verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind. Auf was muss ich vertrauen? Ich muss vertrauen, dass sein Wort wirklich die Wahrheit ist. Und wir hätten es alle viel einfacher, wenn wir das schon als ganz kleine Kinder gelernt hätten. Es ist interessant, für mich ist es spannend jetzt zu erleben, Schullehrinhalte verändern sich ja. Und es ist interessant für mich zu erleben, was unsere Kinder jetzt lernen über die Entstehung der Erde. Ich kann mich erinnern, gut, hinterm Eisernen Vorhang war das auch anders. Da gab es nur das materialistische Weltbild. Da gab es nichts Ideelles in diesem Sinne. Und ich habe die Evolutionstheorie gelernt als einzig wahre und wirkliche. Außer im Religionsunterricht. Der war in der Kirche bei uns. Aber das war was anderes. Und die dorthin gehen, das waren sowieso die... Bei uns hieß es immer, Glauben heißt nicht wissen und nicht wissen heißt dumm sein. Also wer glaubt, ist dumm. So einfach ist das. So einfach war das im realen Sozialismus. Aber was dann mit dem realen Sozialismus passiert ist, haben wir ja alle gesehen. Der war über Nacht fertig. Aber Gott ist nicht über Nacht fertig. Und heute, das fand ich interessant, der Jeremy hat erzählt, die Biologielehrerin hat gefragt, oder war es in Geschichte, ich weiß nicht mehr genau, was denkt ihr, wo die Erde herkommt? Und dann hat sie 4 verschiedene Theorien vorgestellt. Denn die Evolutionstheorie ist nicht, wie man oft sagt, die Evolutionslehre. Das ist nicht eine wissenschaftlich begründete Lehre, sondern das ist eine Theorie, wie andere auch. Und wer entscheidet, welcher Theorie du nachfolgst? Niemand war dabei. Niemand kann beweisen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Vielleicht ist das, was die Wissenschaftler als Urknall hinstellen, ein einfaches Wort aus dem Munde Gottes. Was wissen wir denn, was passiert, wenn Gott seinen Mund aufmacht? Der macht einmal Halleluja und die Wissenschaftler denken, es ist der Urknall. Es gibt diese eine Stelle, wo Gott auch bei der Taufe Jesu bestätigt, dies ist mein geliebter Sohn. Und manche hören das, als ob es donnert. Nicht jeder versteht, was da passiert. Und es hat mich gefreut, dass also die Schöpfungslehre oder der Schöpfungsbericht genauso gleichwertig hingestellt wurde und dann wurde eben gefragt, wer was denkt, wie die Erde erschaffen ist. Und es hat mich doch gefreut, dass unser Sohn sich getraut hat, sich dann bei der Schöpfungstheorie eben zu melden und da zu sagen, das ist, was ich glaube. Wenn du den Kindern das von klein an beibringst, dann sind sie überzeugt davon, dass das stimmt. Dass unser Problem mit Gott und mit dem Vertrauen zu Gott ist, dass wir zu viel gehört haben, was Gott in die Schuhe geschoben wurde, was er gar nicht getan hat. Und wenn man sich nicht dagegen wehrt, kann einem das selber auch ganz schnell so gehen. Ich erinnere mich dran, es gab manchmal Situationen in der Schule bei unserem älteren Sohn. Und alles, was ich noch hörte, war, der Jeremy hat, der Jeremy ist, der Jeremy muss, der Jeremy kann nicht, der Jeremy ist nicht, der Jeremy, der Jeremy, der Jeremy. Und dann musste ich hingehen zu der Lehrerin, musste sagen, von den 21 Kindern, die es in der Klasse gibt, ist das einzige Kind, das Probleme macht? Ist das einzige Kind, was Störungen verursacht? Ist er das einzige Kind, was alle anderen ärgert? Es müsste mich doch sehr wundern. Aber es ist wenn wir dieses Bild zulassen, Gott hat dieses Kind zu sich gerufen. Das Baby war so herzig, da wollte er es eben für sich haben. Und dann ist es an Leukämie gestorben. Gott hat diesen Menschen eben schon früher haben wollen und deswegen ist er jetzt halt durch einen Unfall zu ihm gekommen. Warum lässt Gott Kriege zu? Warum lässt Gott Attentate zu? Warum passiert das alles in der Welt? Und wir haben schweigend zugesehen, wie all das Gott in die Schuhe geschoben wird. Und das ist unser Bild von Gott. Also so einem Gott würde ich nicht vertrauen. Um es ganz kurz zu machen. Gott hat dem Menschen Freiheit gegeben. Freiheit mit ihm oder ohne ihn. Und ohne ihn heißt auch gegen ihn. Und ich glaube, dass Gott die falschen Dinge zugeschoben werden. Wenn jemand gesegnet ist, geht niemand hin und sagt, das war Gott. Oder die wenigsten Leute gehen hin und sagen, das war Gott. Und wisst ihr was, liebe Gemeinde? Lasst euch ermahnen. Lasst euch ermutigen. Parakaleo, das griechische Wort. Lasst euch ermutigen, wenn Gott etwas Gutes für dich tut, das zu erzählen. Lass dein Gott in ein bisschen einem besseren Licht dastehen. Ich bin hingegangen, ich habe gesagt, mein Sohn mag seine Schwächen haben und ich weiß, er ist nicht perfekt. Und er mag auch mal gestört haben. Und er mag auch mal einen Streit angefangen haben. Aber er ist nicht der Herd allen Übels in dieser Schulklasse. Und ich lasse das nicht zu, dass das hier als Standard durchgegeben wird. Und das ist die Position, die wir einnehmen sollten, wenn es um Heilung geht zum Beispiel. Es kann sein, dass Leute dir erzählen, ja, aber der ist auch gestorben und die Eltern haben so viel geglaubt und so weiter und so weiter. Die Frage ist nicht, was ist bei dem anderen passiert? Das ist nicht meine Sache zu beurteilen. Ich bin in erster Linie für mich verantwortlich. Und wenn ich für mich das Ding mit Heilung verstanden habe, wenn Heilung für mich funktioniert, und zwar dann, wenn ich sie brauche, dann kann ich rausgehen und kann das anderen weitergeben. Und lasst uns ein bisschen über die Kinder reden, die geheilt worden sind. Lasst uns ein bisschen weniger über die reden, die gestorben sind. Lasst uns ein bisschen über die reden, die von Krebs geheilt worden sind. Ich kenne Leute, die haben Wunder erlebt. Da würdest du die Ohren anlegen. Aber aufgrund der Mentalität, in der sie geprägt sind, deutschsprachige Mentalität, das nimmt sich nicht viel, ob Deutschland, Schweiz oder Österreich. Ja, da reden wir nicht so viel drüber. Da reden wir jetzt nicht, wir reden da nicht so viel drüber. Eine Frau, die übernatürlich Kinder bekommen hat, ohne Eierstöcke. Das ist ein Wunder, nachdem sie jahrelang dafür gebetet hat. Ja, wir reden erst drüber, wenn die Kinder größer sind. Warum nicht jetzt drüber reden? Warum nicht jetzt sagen, mein Gott kann das? Und wenn er es einmal getan hat, kann er es zweimal, dreimal, viermal tun. Wisst ihr, wie die Gemeinden voll wären mit Leuten, die zu Gott rennen würden, wenn wir Christen anfangen würden zu erzählen, was der Herr nur für uns getan hat, nur für mich getan hat? Wenn wir anfangen würden, über diese Dinge zu reden. Und wenn du nicht weißt, wo deine Heilung ist, dann lass uns hier ein bisschen weitergehen mit dem Wort. Ich will es dir erklären. Du wirst heute Morgen klar und deutlich sehen, wo deine Heilung ist und wie sie zu dir kommt. Vorausgesetzt, du willst es sehen. Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben, durch das Vertrauen zu Gott. Du musst zuerst mal dein Vertrauen in Gott setzen. Durch das Vertrauen von Gott verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Und jetzt kommen wir an einen ganz heiklen Punkt. Und das ist einer der Hauptpunkte, den Gläubige missverstehen oder ignorieren oder aus ihrem Glaubensleben ausschließen. Was da eigentlich steht, bedeutet, alles, was du sehen kannst, alles, was sichtbar ist, alles, was du spüren kannst, alles, was du schmecken kannst, deine körperlichen Symptome, all das, was sichtbar ist, in der sichtbaren Welt, ist entstanden aus der unsichtbaren Welt. Ich sag's nochmal, alles, was sichtbar ist, deine Arbeit, deine Finanzen, deine körperlichen Symptome, Krankheiten, Unzulänglichkeiten, deine Lebensumstände, das Materielle sowieso alles, all das, was sichtbar ist, ist aus dem Unsichtbaren heraus entstanden. Aus dem Wort Gottes. Ich habe es euch vorhin vorgelesen. Johannes 1, Vers 3. Alles, was du sehen kannst, alles Sichtbare wurde durch dasselbe. Du kannst auch im 1. Mose 1 nachlesen. Ein unsichtbares Wort von Gott brachte all das hervor. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Ohne Worte ist nichts geworden, was geworden ist. Alles, was entsteht, entsteht durch Worte. Ja, aber ich habe ja gar nicht über Krebs geredet, bis ich ihn hatte. Alles, was entsteht, entsteht durch Worte. Du darfst nicht so klein und so eng denken. Es gibt nicht nur dich und deinen Körper, sondern es gibt einen realen, unsichtbaren Raum. Es gibt einen Raum des Übernatürlichen. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Und dein Geist ist jederzeit in der Lage, in diesem Raum des Übernatürlichen Dinge zu tun, Dinge zu sehen, Dinge zu hören und so weiter. Dein Geist ist dazu in der Lage. Ich habe nicht gesagt dein Körper, nicht die Ohren, nicht die Augen. Dein Geist, dein innerer Mensch, dein eigentliches Ich. Die Augen sehen das Äußerliche. Die Ohren hören das Äußerliche. Der Mund spricht das Äußerliche. Wobei der Mund ist ein Verbindungsglied. Mit dem Mund kannst du nämlich im Unsichtbaren agieren, indem du Worte aussprichst, und im Sichtbaren. Das hängt davon ab, was für Worte durch den Mund kommen. Alles wurde durch dasselbe. Alles ist durch Worte entstanden. Eigentlich können wir hier schon aufhören. Jetzt könnte ich es ganz kurz mal sagen. Okay, wenn also alles durch Worte entstanden ist, wie bringe ich dann meine Heilung von da nach da? Durch Worte. Ja, aber weißt du, ich habe so oft bekannt, durch seine Striemen bin ich geheilt, durch seine Striemen bin ich geheilt, durch seine Striemen bin ich geheilt. Au, und die Schmerzen waren immer noch da. Da muss noch irgendwo muss da noch ein Haken sein. Ich bekenne seit Wochen, dass ich geheilt bin. Aber es funktioniert nicht. Es scheint irgendwo nicht zu greifen. Miriam hat es ja vorhin gesagt. Jeden Mittwoch hat sie sich entschieden, die Heilung anzunehmen, mit ihren Worten. Aber irgendwo muss da etwas sein, wo wir noch nicht Zugang haben oder was wir übersehen. Und ich kann dir eins sagen, wenn irgendetwas vom Wort Gottes nicht funktioniert, gibt's immer etwas, was du übersehen hast. Das ist das, was ich in 20 Jahren mit dem Herrn gelernt habe. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann ist es immer, gibt's irgendwo etwas, was ich übersehen habe. Ja, ich weiß, die Worte sollen sich mit Glauben verbinden. Aber ich glaube ja. Wisst ihr, wie oft Leute zu mir gekommen sind und mir erzählt haben, ja, aber der hat so für seine Heilung geglaubt und ist trotzdem gestorben. Und der hat so geglaubt und ist trotzdem gestorben. Da muss man überlegen, was ist Glauben? Was mache ich aktiv, wenn ich glaube? Ich meine, wenn ich staubsauge, weiß ich, was ich mache. Ich nehme Staubsauger und sauge. Wenn ich rede, weiß ich, was ich mache. Ich löse Worte, die am besten erst durch meinen Verstand gehen und dann durch meinen Mund herauskommen. Oder sie kommen direkt vom Geist durch den Mund raus. Das ist auch gut. Aber die anderen sollte man lieber nicht lösen. Da kann ich dir genau sagen, wenn ich mich am Kopf kratze, dann kratze ich mich am Kopf. Da weiß ich genau, was ich mache. Aber was mache ich, wenn ich glaube? Was mache ich eigentlich, wenn ich glaube? Ich glaube. Was mache ich eigentlich, wenn ich glaube? Es ist ganz simpel. Es ist so simpel. Es ist mir fast peinlich, euch das zu sagen, so simpel ist das. Ich setze mein ganzes Vertrauen darauf, dass sein Wort wahr ist. Ich vertraue auf sein Wort mehr als auf alles, was der Arzt sagt. Ich vertraue auf sein Wort mehr als auf alles, was ich bis jetzt über diese oder jene Krankheit gehört oder gelesen habe. Du musst nicht, wenn du irgendeine Diagnose bekommst, im Internet alles lesen, was du darüber weißt. Und bitte versteht mich richtig. Ich bin ein großer Ärzteliebhaber. Ich finde das gut, wenn man irgendwo Symptome hat und zum Arzt geht. Warum finde ich das gut? Du solltest wissen, was in deinem Körper abgeht. Und du solltest wissen, welches Maß an Glauben du wofür brauchst. Wisst ihr, ich habe schon Leute sterben sehen und die letzten Worte waren, ich glaube für Heilung. Und sie haben weiter so ungesund gelebt und sind nicht zum Arzt gegangen. Das ist nicht gemeint. Im Hebräer 11, Vers 1 haben wir vorhin gelesen, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Du könntest auch sagen, der Glaube gibt der Hoffnung Substanz. Glaube ist etwas Substanzielles. Und wenn dein Glaube nichts hervorbringt, wenn dein Glaube für Heilung nichts hervorbringt, ich sag's mal anders, wenn ich eine Lampe in die Steckdose stecke und anschalte, und die gibt mir kein Licht, dann probiere ich es nochmal mit einer anderen Glühbirne. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann probiere ich, ob auf der Steckdose Strom ist. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, schmeiße ich die Lampe weg. So einfach ist das. Wenn der Glaube für dich nichts tut, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du probierst es auf einem anderen Weg oder du sagst, ich lasse das mit dem Glauben. Und wisst ihr was? Viele Leute haben das gemacht. Viele Leute sind auf der Strecke geblieben, weil sie nicht verstanden haben, was bedeutet es, Gott zu vertrauen. Und wir müssen uns ein bisschen heute von unserem Menschsein lösen. Wir müssen uns ein bisschen von unseren fünf Sinnen lösen. Wir sind so trainiert auf alles, was wir fühlen und sehen und hören, dass wir manchmal überhaupt nicht bereit sind, auch nur mit Gott zu reden, weil wir sehen ihn ja nicht. Wieso soll ich mit Gott reden? Ich sehe ihn ja gar nicht. Gut, ich kann in neuen Zungen beten. Wieso soll ich Gott sagen, was ich von ihm will? Er weiß ja, was ich brauche. Wieso soll ich Zeit mit Gott verbringen? Ich sehe ihn ja gar nicht. Gut, Bibel lesen, das mache ich vielleicht noch für mich, das baut mich ein bisschen auf. Wieso sollte ich irgendwas für Gott tun, wenn ich ihn doch gar nicht sehe? Und das ist eins unserer Hauptprobleme. Wir sehen Gott nicht. Aber du kannst ihn sehen. Er ist sichtbar für jeden von uns. Nur nicht mit diesen Augen. Es gibt kein verbrieftes Recht in der Bibel, das dir sagt, dass du auf dieser Erde mit diesen natürlichen Augen Gott siehst und dass du mit diesen natürlichen Ohren die Stimme Gottes hörst. Und trotzdem steht im Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn du also nicht mit diesen Ohren hörst, dann scheint es noch andere Ohren zu geben. Und im Epheser 1, wir werden nachher gleich dorthin kommen, da betet Paulus für erleuchtete Augen des Herzens. Es gibt scheinbar noch andere Augen als diese Augen hier. Und ich will euch ermutigen, in einen Trainingsprozess hineinzukommen. Mit den Augen und Ohren eures Geistes mehr aktiv zu werden. Sensibel zu werden für die Welt des Übernatürlichen, für den Raum des Übernatürlichen, für den Raum, in dem du eigentlich zu Hause bist. Das ist eigentlich unser Zuhause. Der Manfred predigt gerade über die neue Schöpfung. Die neue Schöpfung ist nicht mehr auf dieser Erde zu Hause. Wir haben kein, in dem Sinne, Zuhause auf dieser Erde, sondern unser Zuhause ist bei Gott, bei unserem Vater. Natürlich haben wir irgendwo ein Haus, wo wir wohnen. Aber Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht mehr von dieser Welt. Wenn ihr meine Jünger seid, wenn ihr von Neuem geboren seid, seid ihr nicht mehr ein Teil dieses weltlichen Systems, wiewohl ihr noch in diesem System funktioniert. Du hast sozusagen, als du Jesus angenommen hast, bist du durch eine Tür gegangen, die für dich den übernatürlichen Raum eröffnet hat. Es gibt Leute, die gehen auch in den übernatürlichen Raum auf anderen Wegen. Wir sind durch die Tür Jesus gegangen. Und wir sind in dem übernatürlichen Raum Gottes, in dem Raum seiner Herrlichkeit, seiner Gegenwart. Andere gehen durch andere Tore. Aber dann kommen sie nicht in den übernatürlichen Raum Gottes. Und wenn sie es 100-mal in Engel verpacken und so weiter, Satan selbst ist als Engel des Lichts erschienen. Es gibt nur diesen einen Weg, in den Raum Gottes zu kommen. Und wenn du Jesus angenommen hast, dann hast du die Fähigkeit, Dinge im Übernatürlichen zu erleben.
Ja, aber ich habe noch nie was erlebt im Übernatürlichen.
Ja, weil du immer noch an der Tür stehst und dir überlegst, kann ich dem wirklich trauen? Weil du noch nie wirklich ein paar Schritte da reingegangen bist. Wie gehst du Schritte im übernatürlichen Raum? Im Natürlichen ist einfach, du gehst einfach. Und im Übernatürlichen, alle Dinge, die du tust, besprichst du mit dem Herrn. Und im Vertrauen darauf und in Übereinstimmung mit seinem Wort gehst du und tust Dinge. Nehmen wir mal ein simples Beispiel. Der Manfred hat vorhin das Wort zum Opfer gebracht. Der natürliche Raum ist, du schaust in deine Brieftasche, was habe ich dabei? 20-Franken-Schein, 50-Franken-Schein. Es dauert schon noch ein bisschen, bis der Lohn kommt. Jetzt ist Weihnachtszeit, ich wollte noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Nehme ich die 20 Franken, fertig. Der übernatürliche Raum ist, bevor du deine Brieftasche öffnest, sagst du, Heiliger Geist, Herr über meine Finanzen, hilf mir weise zu sein. Was tue ich? Was soll ich geben? Und dann hörst du mit deinen inneren Ohren die Stimme, die dir sagt, gib das, gib das. Ich werde mich hüten, jetzt irgendwas zu sagen. denn ich weiß nicht, was der Herr dir sagt. Es geht nicht immer darum, das meiste zu geben. Es geht nicht immer darum, dass die Prediger nur ein Wort zum Opfer machen, um euch die Brieftaschen zu leeren. Nein, es geht darum, wie kommst du in den Raum des Übernatürlichen? Wie kommst du in den Raum rein, wo die Zeichen und die Wunder passieren? Und weißt du was? Es kann passieren. Der Herr sagt zu dir, gib den 20-Franken-Schein. Und du hörst nicht und denkst, ah, ich muss alles geben. Der Herr sagt immer, ich muss alles geben. Und gibst das und am Ende des Monats hast du kein Geld und viel Frust. Es gibt auch die andere Möglichkeit. Deswegen sage ich, ich werde mich hüten, was zu sagen. Es kann genauso gut sein, der Herr sagt zu dir, gib die 50 Franken und lass mich dir beweisen, wie ich dich versorgen will. Aber du musst es hören, du musst es sehen vor deinen Augen, dass Gott dein Versorger ist. Solange du Gott als deinen Versorger nicht sehen kannst, solange er dir nicht präsent ist, wenn du aus dieser Gemeinde rausläufst, gibst du besser weniger oder gar nichts. Solange du nicht sehen kannst, dass deine Versorgung nachfließt, wenn du gibst, gib lieber nicht. Und das sagt die, die hier immer die längsten Worte zum Opfer macht. Ich hoffe, ihr nehmt das wahr. Aber es geht nicht darum. Das Wohlstandsevangelium bedeutet nicht, gib möglichst viel, damit der Prediger reich wird. Das ist, was vielmals so gesagt wird und was vielmals auch vorgeworfen wird. Aber ich kann Gott nicht hindern, dass er unsere Gemeinde mit so viel Finanzen segnet. Ich kann Gott nicht hindern an all dem. Ich kann Gott nicht hindern, dass er unsere Familie segnet. Es tut mir leid und ich werde es auch nicht tun. Sondern ich werde weiter in dem leben. Ich kann Gott nicht hindern, dass ich Heilung empfange. Auch wenn der ein oder andere hier sitzt und sagt, ja, aber ich empfange nicht Heilung. Ich kann und ich will und ich werde Gott nicht hindern, in meinem Leben übernatürlich zu handeln. Denn ich bin reingegangen in diesen Raum. Und das fühlt sich viele Male an, wie wenn du auf dem Wasser läufst. Und du bist viele Male sehr alleine in dem, wo du läufst. Aber eigentlich bist du nicht alleine. Du bist alleine als Mensch, aber du bist nicht alleine. Ich sag dir mal, wen du dabei hast. 2. Korinther 4. Wer da mit dir ist. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Wenn du im übernatürlichen Raum bist, ist der Geist des Glaubens mit dir. Der Geist des Glaubens ist mit dir. Du musst nicht nur deine eigenen Reserven mobilisieren, sondern du triffst die Entscheidung, egal was es mich kostet, ich vertraue auf den Herrn. Und der Geist des Glaubens ist mit dir. Er verstärkt das, was du glaubst. Was tut der Geist des Glaubens? Er erinnert dich dran. Nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Der Geist des Glaubens erinnert dich. Achtung, pass auf deine Worte auf. Red jetzt das Richtige. Und dann kommt die Krankheit, dann kommen die Symptome, dann kommt das Problem. Und der Geist des Glaubens spricht zu dir und sagt, rede mit niemand drüber. Dein Ehepartner, okay, der weiß das. Ja, wenn du keinen Ehepartner hast, vielleicht dein bester Freund, deine beste Freundin, mit dem du dich im Glauben eins machst. Aber ansonsten sagt der Geist des Glaubens, rede mit niemand drüber. Und wenn es so ist, dass die Leute das sehen, ja, weil du vielleicht mit Krücken kommst oder was weiß ich, dann sagst du, Halleluja, und jemand fragt, oh, was hast du denn gemacht? Und voller Mitleid, was ist denn bei dir passiert? Dann sagst du, wow, Halleluja, da geht Heilung vor sich, siehst du es nicht? Ich sehe es, da ist Heilung am Geschehen. Das ist, was aus deinem Mund rauskommt. Nichts, was dich wieder zurückbringt in den natürlichen Raum. Denn wenn du anfängst, die Geschichte zu erzählen, wenn du anfängst, ja, da ist das und so und ja und oh, waren das Schmerzen und so und alles, bist du im natürlichen Raum. Und wenn du dann deine Heilung möchtest, dann musst du schnell wieder in den übernatürlichen Raum. Das geht aber manchmal nicht so schnell. Die Tür ist immer offen. Die Tür Jesus ist immer offen. Aber du kommst manchmal nicht mehr so schnell, je nachdem, wie oft du das erzählt hast und wie weit du in den natürlichen Raum wieder zurückgegangen bist. Und wie sehr du die Überzeugung deines Arztes angenommen hast, dass die Heilung jetzt 6 Wochen, 8 Wochen, 3 Monate oder noch länger dauert. Umso weiter weg bist du vom übernatürlichen Raum. Und je mehr du dich auf deine körperlichen Symptome fixierst, umso mehr wirst du rausgezogen aus dem übernatürlichen Raum. Manchmal ist es gut, Miriam hat es vorhin gesagt, finde ich super, war ein super Zeugnis, passt perfekt zu meiner Predigt. Manchmal musst du eine Kopfschmerztablette oder eine Schmerztablette nehmen, damit du wieder in den übernatürlichen Raum gehen kannst. Dort sind die Schmerzen weg, so wie sie es gesagt hat. Dort sind die Schmerzen weg. Im übernatürlichen Raum sind die Schmerzen weg. Und du musst nicht nur einmal hineingehen, deine Heilung holen und dann gehst du wieder in den natürlichen Raum, sondern wir sind berufen, dort zu leben, dort zu wohnen. So wie die Symptome kommen, so wie die Herausforderungen kommen. Ja, Pastor, du hast ja keine Ahnung, was das für Schmerzen sind. Du bist ja nie krank. Wisst ihr, dass Leute das zu mir gesagt haben? Du bist ja nie krank? Keine Verdammnis über dich, wenn du dich jetzt überführt fühlst. Ich sage euch was, ich war noch nie in meinem Leben so oft krank, wie seit dem Tag vor 10 Jahren, als ich nach Schaffhausen gekommen bin. Ich war noch nie, ich wiederhole es gern nochmal, in meinem Leben so oft krank, wie seit dem Tag, als ich im Januar, sind es 10 Jahre, ich könnte euch eine ganze Litanei, ich wusste gar nicht, dass es solche Krankheiten gibt. Aber weißt du was? Ich habe mich damals, schon vorher, aber damals noch mehr und bewusst zusammen mit Manfred entschieden, wenn wir nach Schaffhausen zurückgehen, es gibt nur einen Ort, wo wir dorthin gehen. Wir gehen in den übernatürlichen Raum. Und wir bleiben, egal was wir tun, wir bleiben im Raum des noch nicht Sichtbaren. So nenne ich das nämlich. Und so haben wir die Gemeinde gegründet. Wisst ihr, dass wir die Gemeinde schon gesehen haben, bevor wir wussten, wie konkret die Leute aussehen? Wir konnten schon sehen, wie unsere Gemeinde aussieht, bevor sie da war, bevor wir sie gesehen haben. Das ist der Raum des Unsichtbaren, des Übernatürlichen, weil Gott uns die Gemeinde schon zeigen konnte, bevor sie da war. Verstehe mich richtig, nicht konkret, dass der Michael und Carla und weiß ich, ihr alle hier sein würdet. Aber ein Gottesdienstraum, eine Gemeinde, wo wir predigen, wo wir Lobpreis haben, wo Menschen sich versammeln, um das Wort Gottes zu hören, das wir predigen. Und weißt du was? 2 Jahre lang kam fast niemand. 4 Leute waren wir im Hauskreis. Und die, die keine Probleme hatten im persönlichen Bereich, die hatten gerade einen ganz großen Gemeindefrust. Da war nicht die Rede von einem heldenhaften Team, das anfing, eine Gemeinde zu gründen. Da gab es viel Arbeit, aber weißt du was? Wenn du im Raum des Übernatürlichen agierst, dann kannst du nicht nur sehen, was jemand jetzt ist, sondern du kannst sehen, was jemand aus dieser Person machen kann, wenn sie sich hingibt. Und so ist das mit Heilung. Falls es euch interessiert, vielleicht denken manche immer noch, ich haue euch die Taschen voll. Ich erzähle euch das letzte Beispiel, wo ich Heilung erlebt habe. Ja, das ist noch nicht so lange her, wird euch vielleicht auch überraschen. Eine meiner Hauptregeln ist, wenn der Feind mich angreift, werde ich ihm nicht den Triumph gönnen, dass alle an seiner Party teilhaben. Ich feiere, wenn der Herr den Sieg hat. Und deswegen feiere ich heute. Und meine Reaktion auf das, was passiert ist, war, ich predige über Heilung. Einmal mehr. Am Freitag, bevor George Moss kam, mir ging es eigentlich den ganzen Freitag schon nicht gut. Ich hatte so undefinierbare Rückenschmerzen. Und am Abend, innerhalb von 2 Stunden vielleicht, wurde das so schlimm, ich habe gedacht, ich glaube, ich habe noch nie so schlimme Schmerzen gehabt in meinem Leben. Manchmal kann man gar nicht mehr denken vor Schmerzen. Also, mein Mann und ich hat mich genommen, wir sind zum Notarzt gefahren, der hat ein paar Untersuchungen gemacht und sagt, ja, das ist ein Bandscheibenvorfall am 7. Halswirbel. Also sind noch so andere Sachen auch passiert, die da halt dazugehören, für die Insider sind, ja, also die letzten 2 Finger wären taub und so weiter und du weißt gar nicht so wirklich, wo es dir weh tut, es tut alles nur weh und so weiter. So all die, richtig, so das volle Programm. Und der Arzt war ganz, wo der mich untersucht hat, der war so oberfreundlich, der hat mir 3 verschiedene Medikamente aufgeschrieben. Das erste ist normale Schmerztabletten, die man in so einem Fall gibt. Das zweite sind schon Tabletten, wo ich sagen würde, die gehören in den Giftschrank zur Muskelentspannung. Und das dritte, das waren Tropfen, da steht schon in der Packungsbeilage, die soll man nur nehmen, wenn man liegt. Die soll man gar nicht nehmen, wenn man körperlich aktiv ist, weil die entsprechende Wirkung haben. Und die Vorstellung für mich, einen ganzen Tag lang nicht körperlich aktiv zu sein, die ist sehr schwierig. Aber die Schmerzen waren real da. Also dachte ich, ich pirsche mich mal langsam ran. Er hatte mir aufgeschrieben, wie ich die nehmen sollte und so weiter. Habe also mit den einfachsten angefangen, konnte dann mehr schlecht als recht irgendwie die Nacht in meinem Bett zubringen. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt was tun. Am Sonntag kommt George Moss, es war schon immer ein Samstag. Wir hatten mit dem Chor hier vorbereitet, ich spiele Gitarre, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, der Riemen von der Gitarre geht genau über den 7. Halswirbel. Das war irgendwie nicht unbedingt das, was ich geplant hatte. Und weißt du was? Krankheitssymptome kommen immer und du solltest das nie einplanen und du solltest nie bereit sein, deine Pläne deswegen zu ändern. Und der Arzt hatte dann gesagt, ich soll unbedingt am Montag dann zum Hausarzt gehen und Physiotherapie und dies und jenes und so weiter. Und im ungünstigsten Fall mindestens 3 Monate und so weiter. Was man dann alles für nette Dinge gesagt kriegt. Und das ist wieder der Teil, wo ich sage, da musst du aufhören, dein Vertrauen in den Arzt zu setzen. Es ist gut für eine gute Diagnose, wenn er dir ganz klar sagen kann, weil dann kannst du ganz klar sprechen. Dann kannst du ganz klar sprechen zu der Bandscheibe, dass sie sich wieder dahin bewegt, wo sie hingehört und zu den Halswirbeln, dass sie so funktionieren, wie sie funktionieren. Aber bevor du sprichst, es soll ja was passieren, musst du sicher gehen, dass du Glauben in deinem Herzen hast. Und der Glaube, Römer 10, Vers 17, kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Du musst dich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Also habe ich angefangen, Wort Gottes zu hören. Das kannst du auch im Liegen machen. Ganzen Nachmittag. Am Morgen musste ich mich erstmal noch ein bisschen um meine Familie auch kümmern. Ich kann nicht einfach sagen, nee, ich bin jetzt krank, ich kann jetzt nichts mehr machen. Was ist denn das für ein Zeugnis vor meinen Kindern? Kommen die zu mir vielleicht noch und sagen, du Mami, Jesus heilt doch. Nee, die Blöße konnte ich mir nicht geben. Und ab Mittag hatte ich dann Zeit, mich hinzulegen. Und weißt du was? Du kannst eine Entscheidung treffen, deinen Körper nicht als so wichtig anzusehen. Ich meine, in dem Moment, wo die Schmerzen da sind. Generell ist es wichtig, sich um seinen Körper zu kümmern. Aber du kannst eine Entscheidung treffen. Das läuft alles hier oben im Kopf. Ja, du musst nur vielleicht eine Schmerztablette nehmen, dass du noch denken kannst. Aber so wie du denken kannst, auch wenn du noch was spürst, auch wenn es noch weh tut, solltest du nicht denken, oh, eine falsche Bewegung und es wird noch schlimmer. Jetzt muss ich aber sehr aufpassen, ich sollte nichts heben, ich sollte nichts tragen. Da hängen ja die Arme dran, 7. Halswirbel, ja, deswegen ist ja hier taub. So, jetzt, ich sollte das nicht und das, ja, vergiss es. Nicht, wenn du Mutter bist, wenn es Samstag früh ist und der Samstag ist der einzige Tag, eigentlich, den wir meistens für unsere Kinder frei haben. Und ich wusste, nächsten Samstag ist den ganzen Tag Ehepaarseminar, da sind wir den ganzen Tag nicht für unsere Kinder da, das kann ich nicht machen. Also am Mittag, aber ich habe die ganze Zeit bekannt und zu mir selber geredet. Ich habe meinen Glauben aufgebaut, indem ich zu mir selber rede. Und wo immer es möglich war, bei Hausarbeiten oder bei Dingen, die ich gemacht habe, habe ich einfach eine CD dazu gehört. Und dann habe ich normal am Tisch gesessen mit meinen Kindern und so weiter. Und dann war der Manfred nachmittags mit den Kindern unterwegs, dann habe ich mich aufs Sofa gelegt und habe mir angeschaut, Gloria Copeland, Healing School. Ich habe so ein ganz altes Videoset, 3 Videos. Das Gute an Video ist, dass sie ziemlich lang sind meistens. Ja, und da das volle Programm. Das ist wirklich viel Wort und du siehst, wie sie betet für Leute und Hände auflegt, sei geheilt. Und jedes Mal, wenn sie gesagt hat, sei geheilt, habe ich gesagt, ich empfang's. Ich habe einfach nicht, klar, du hättest sagen können, ja, das war ja da, wo sie da gebetet hat, das gilt ja gar nicht für mich, wenn ich jetzt hier 10 oder 15 Jahre später auf dem Sofa liege. Hä? In der geistlichen Welt gibt's nicht Zeit. Zeit ist nur etwas, was es im Sichtbaren gibt. Bei Gott gibt's keine Zeit. Für diese Fälle habe ich diese Videos. Also nehme ich das, also empfange ich das. So, und dann habe ich gesagt, okay, morgen, wenn George Moss da ist, werde ich einfach mal ausprobieren, wie weit ich es ohne Schmerztablette schaffe. Und ich werde niemand was sagen und es wird niemand was merken. Und ich werde die Gitarre umhaben, wie immer. Und ich werde so, sag mal, wild Lobpreis machen, wie ich das immer mache. Ich werde mich nicht schonen, ich werde nicht zurückhalten. Herr, es ist dein Problem, wenn das schlimmer wird. Weil ich bewege mich in deiner Welt und ich setze mein Vertrauen in dich. Und immer wenn du dein Vertrauen auf Gott setzt, ist es sein Problem. Und wenn du dein Vertrauen auf das Natürliche setzt, dann ist es dein Problem. Aber immer wenn du dein Vertrauen auf Gott setzt, ist es sein Problem. So, und die Schmerzen wurden weniger und weniger und weniger innerhalb von 2, 3 Tagen. war das erledigt. Natürlich gibt's hin und wieder mal noch so ein Aufflackern, aber ich weiß, was ich zu tun habe. So, und dann kam der nächste Samstag mit dem Ehepaarseminar. Auch kein guter Termin, um zu liegen und nichts zu machen. Und die Woche drauf, das ist jetzt diese, da hatte ich mir vorgenommen, die Dekoration hier zu machen. Und ich liebe das zu machen. Natürlich können das auch andere machen. Aber ich freue mich schon das ganze Jahr drauf, wenn ich die Weihnachtsdekoration aufhängen kann. Warum sollte ich das jemand anders machen lassen? Ich habe mich entschieden, ich lasse mich vom Teufel nicht berauben. Und du solltest diese Entscheidung treffen. Und du solltest sagen, wenn ich was investieren muss, wenn ich schon Zeit verschwenden muss, wegen Krankheit, dann verschwende ich sie ins Wort Gottes und darin meine Heilung zu holen. Ja, und wir können, wenn du weiterliest, über den Geist des Glaubens und was Paulus in dem Zusammenhang schreibt, ab Vers 16. 2. Korinther 4, ab Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht. Du kannst auch sagen, egal wie müde ich bin, ich höre einfach nicht auf damit. Wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, ich übersetze es mal, wenn auch in meinem Körper Schmerzen oder Symptome oder eine schlechte Diagnose ist, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Mein Geist, meine Beziehung mit Gott kann ich Tag für Tag, jeden Tag wieder frisch halten. Und da kann ich sehen, wisst ihr, ich konnte sehen, bevor ich am Sonntag hierher gegangen bin, konnte ich sehen, wie ich hier vorne stehe und den Lobpreis mache und nichts wird passieren und nichts wird schlimmer werden. Denn der Hausarzt hatte mir gesagt, also nein, der hat mir es am Tag danach gesagt, das wusste ich am Sonntag noch nicht, dass ein Großteil solcher Bandscheibenvorfälle, wenn sie das erste Mal auftreten, eigentlich innerhalb von 3 Tagen wieder zurückgeht, so. Dass das relativ schnell eigentlich die Bandscheibe sich wieder in die Position bringt. Das Problem ist nur, du solltest dich dann nicht belasten. Aber die Zeit hatte ich leider nicht. Und der Herr kann Dinge tun. Aber die Frage ist, wird der Menschensohn den Glauben finden hier auf Erden? Ist die Bereitschaft, in das Wort Gottes zu vertrauen, bei dir größer als die Angst davor zu sterben? Als die Angst vorm Rückfall? Und ich sag dir was, das kommt nicht über Nacht. Ich habe euch ja schon gesagt, ich könnte euch jetzt noch alle Krankheiten aufzählen, an denen ich schon geübt habe. Aber das werde ich nicht tun. Und wisst ihr was? Manchmal hat es ein bisschen länger gedauert, manchmal ging es schneller. Aber ich habe jedes Mal den Sieg errungen. Sogar bei solchen Sachen wie Allergien. Ja, das kriegen Frauen manchmal nach dem zweiten Kind und das bleibt dann bis Lebensende. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Ich bin vielleicht jemand, der außerhalb des bisherigen Erfahrungsbereiches des Arztes agiert. Er hat das vielleicht noch nicht erlebt. Die Medizin kennt vielleicht diese Fälle nicht in Mitteleuropa. Ist mir völlig egal. Interessiert mich gar nicht. Ich bin Patient bei Gott. Und er kennt diesen Fall vollständiger Heilung für jede Krankheit und jedes Gebrechen. Die Frage ist nur, wem vertraust du dich an? Worein setzt du dein Vertrauen? Setzt du dein Vertrauen, wenn du nach vorne kommst? Wirklich in mich, wenn ich dir die Hände auflege? Oder sagst du, eigentlich muss mir gar niemand die Hände auflegen. Eigentlich habe ich heute Morgen verstanden, ich kann mir das selber holen. Ich kann selber sprechen zu mir, zu meinem Körper. Und ich ermatte nicht, das zu tun. Und es geht noch viel besser weiter. Vers 17, 2. Korinther 4, Vers 17. Denn das schnell vorübergehende leichte der Drangsal. Erstens, das ist, was mit deiner Krankheit passiert. Schnell vorübergehend, leicht. Und weißt du was? Egal, was bei dir diagnostiziert worden ist, im Vergleich zu Gottes Größe, zu Gottes Stärke, zu dem, was er für dich hat, ist es offenbar leicht, sonst würde es hier nicht stehen. Und es ist offenbar leicht für Gott, Menschen von Krebs zu heilen, sonst gäbe es diese Zeugnisse nicht. Es gibt ein wunderbares Buch von Dodi Austin, von Krebs geheilt. Die Frau ist erst noch heiß. Die ist nämlich nach Hause gegangen. Die hat gesagt, ich werde Chemotherapie und all das, ich fange gar nicht damit an. Ich gehe zu Gott. Und dann ist sie morgens aufgestanden und gesagt, jemand, der geheilt ist, liegt nicht im Bett. Also ist sie aufgestanden und hat ihren Haushalt versorgt und all die Dinge gemacht. Ich denke mir, das müssen Schmerzen gewesen sein. Aber offensichtlich ist das der Weg in Heilung gewesen. Und offensichtlich hatte sie genügend Vertrauen zu Gott. Und es hat funktioniert. Und es gibt Berge von solchen Zeugnissen. Manchmal finde ich es traurig und denke, warum gibt es die immer nur von Amerika? Ich sage euch was, ich weiß, dass es die auch hier gibt. Was ist das Problem? Dass die Leute hier nicht den Mund aufmachen. Da hat es vielleicht die amerikanische Mentalität ein bisschen leichter. Sie reden gerne viel über großartige Dinge. Das sollten wir uns angewöhnen. Ja, du kannst dir nicht alles von anderen Nationen abgucken, aber das solltest du dir von den Amerikanern abgucken. Ob dir nur ihr Präsident gefällt oder nicht. Die Amerikaner sind nicht ihr Präsident. Das ist ein ganzes Land. Das sind mehrere Millionen von Menschen. Und da kannst du dir echt was abgucken. Fang an, davon zu reden, was der Herr für dich Gutes getan hat. Das wird übrigens auch deine schlechte Laune vertreiben, ganz nebenbei. Du kannst nämlich nicht schlechte Laune haben und Gott dankbar sein für das, was er getan hat. Du kannst nicht von großartigen Dingen, die dich begeistern, reden und Depressionen nebenbei haben. Das ist unmöglich. Das ist einer der schnellsten Wege für Heilung, für depressive Verstimmung. Und jeder hat mal mit depressiven Verstimmungen zu tun. Ja, und ich sage depressive Verstimmung, weil ich jetzt mal nicht die klinische Depression meine, wo man Medikamente braucht und so weiter, sondern ich meine jetzt mal die ganz einfache, herbeigeredete depressive Verstimmung, die wir alle so gut kennen. Ist ganz einfach. 10 Punkte, warum ich den Herrn liebe und du bist geheilt. 10 Punkte, was der Herr für mich getan hat. Dazu musst du in den übernatürlichen Raum schauen. Ich bin errettet. Ja, was nützt mir das, wenn ich Schmerzen habe? Meine Güte, du bist nicht für alle Ewigkeiten verloren, sondern du kannst in einen Raum gehen, wo die Herrlichkeit Gottes jederzeit, in vollstem Maß für dich zur Verfügung steht. Da gibt's überhaupt keinen Grund, depressiv zu sein. Ich wünschte mir, es gäbe auch mehr Prediger, die das predigen würden, aber es ist so, das ist die Wahrheit. Lass uns weiterlesen hier. Das steht nämlich im Vers 18 im 2. Korinther 4. Also, ich nehme nochmal Vers 17 dazu, weil das ein Satz ist. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal. Und für Drangsal kannst du das einsetzen, was dich im Moment drangsaliert. Sei es Krankheit oder was auch immer. Bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Wenn du, was steht hier? Nicht die Krankheit macht dich herrlich. Nicht die Krankheit bringt die Herrlichkeit. Sondern wenn du in den Raum des Übernatürlichen gehst, wenn du in den Raum anfängst zu sehen, in den Gott dich hineingebracht hat, wenn du in diesen Raum gehst, dann hast du jederzeit das volle Maß an Herrlichkeit zur Verfügung, das du brauchst. Alles, was du tun musst, ist, dich für einen Moment von deinen 5 Sinnen zu verabschieden. Für einen Moment das Natürliche natürlich sein lassen und einen Schritt in den Raum des Geistes zu gehen. Vielleicht fragst du dich, wie konnte ein Mann wie John G. Lake so einen tollen Job, den er da hatte, der war ein extrem erfolgreicher Versicherungsgeschäftsmann, ja, Geschäftsmann in was auch immer, wie konnte der all das einfach aufgeben und nach Südafrika gehen und dort in der größten Armut wirklich eine Missionsarbeit aufbauen? Wie kann jemand sowas machen? Ich sag's mal ganz drastisch. Wie kann einer, der es so gut erwischt hat, so dumm sein und das alles wegschmeißen? Wenn du so denkst, dann bist du völlig im Natürlichen. Weil im Natürlichen ist das dumm. Aber das ist der Schlüssel zu mehr Herrlichkeit. Das ist der Schlüssel, dass er dann bei einer Krankheit wie Cholera was, ja, sagen konnte, tut den Erreger hier auf meine Hand, tut den Schaum von den Toten hier auf meine Hand. Pest spielt keine Rolle. Und vor den Augen der Medizinprofessoren sind diese Viren abgestorben. Weil er wusste, in meinem Geist, in meinem Körper wirkt das Gesetz des Geistes des Lebens. Da ist so viel Leben, die haben keine Chance. Die kommen nicht gegen meinen Körper an. Er hat sich angeboten als Totengräber, weil er fand, diesen letzten Dienst sollte man den Toten erweisen. Nur niemand wollte den Pesttoten überhaupt nur anfassen, weil das hochinfektiös ist. Und da gibt's x verschiedene Bücher und x verschiedene Leute. Ja, wenn du dir anschaust, um mal jemand Deutschsprachiges zu nennen, wenn du dir anschaust, wie kann das ein einfacher Mann wie Reinhard Bonnke schaffen, nach Afrika zu gehen und dort Millionen von Leuten zu mobilisieren. Wie ist das möglich? Ich kann es dir sagen. Du hörst auf, immer nur im Sichtbaren zu schauen. Du hörst auf, immer nur im Sichtbaren zu leben. Du fängst an, ins Unsichtbare zu schauen. Weißt du, was du da siehst? Zuerst siehst du mal deine Heilung. weil das ist wichtig. Du kannst nicht krank sein, Leuten Zeugnis geben. Und wenn du einmal erlebt hast, wie du geheilt worden bist, dann schaust du weiter, dann siehst du, da ist mehr für andere. Und dann fängst du an, in diesem Raum zu agieren. Und ich sag dir, das macht dir so viel Spaß. Das macht dir so viel Spaß. Du hast keine Lust mehr, im natürlichen Dinge zu tun. Du kommst in eine Haltung rein, wo du sagst, Herr, bevor ich irgendetwas tue, bespreche ich die Situation mit dir. Und dann ist es nicht mehr, ich muss jetzt erst beten oder wir müssen das durchbeten. Was willst du denn durchbeten? Wodurch willst du denn hinbeten? Ja, ich finde den Begriff durchbeten ziemlich schwierig. Manchmal denken Leute, wenn sie nur lang genug beten und dann stellen sie sich vor, wie sie durch die Wolken durch zu Gott beten. Nein, du sagst, Vater, ich komme im Namen Jesu und wusch, der ganze Himmel ist offen für dich. Warum? Weil du im Namen Jesu kommst und weil vor dem Namen sich jedes Knie beugt und jede Tür aufgeht. Die große Herausforderung ist, sich in dem Raum dann zu bewegen. Die große Herausforderung ist, wenn all deine Kollegen rundherum natürlich handeln, dann im Übernatürlichen zu bleiben. Die große Herausforderung ist, wenn alle dir sagen, ihr Sohn wird niemals schaffen, eine Klasse zu überspringen. Das schafft er nicht. Wir fragen uns, wie soll er das denn schaffen? Er hat ja jetzt schon so große Lücken. Und dann nimmst du ihn und tust ihn aus der 3. Klasse gleich in die 5. Klasse, gleich noch ins Gymnasium. Gleich noch ein bisschen höherer Schultyp. Weil du es im Übernatürlichen gesehen hast. Und weißt du, was passiert? Er macht's locker. Woher weiß ich, woher wusste ich, dass das Experiment nicht schief geht? Weil ich es gesehen habe, das ist Gottes Plan, um die Nöte, die mein Sohn in der Schule hatte, zu lösen, um dem zu begegnen, dass es für ihn unerträglich war dort, weil er sich einfach nur gelangweilt hat. Die Lehrerin konnte das nicht sehen, die hat einfach ein aufmüpfiges Kind gesehen, das nicht mitgemacht hat und hat gesagt, er kann's nicht. Aber wenn du im übernatürlichen Raum schaust, siehst du mehr. Klar musst du ein bisschen aushalten, wenn die Leute dich dann beschimpfen. Ja, was muss der jetzt? Ist der was Besseres und so? Ne? Ist mir völlig egal. Ist mir völlig egal. Das Beste ist gerade gut genug. Und das sollte für dich gelten und für jeden, mit dem du zu tun hast. Der Schlüssel ist, setz dein Vertrauen in den Herrn. Verbring Zeit mit dem Wort. Verbring mehr Zeit mit dem Wort als mit dem Studium im Internet, was deine Krankheit alles im Einzelnen für Symptome hervorbringt, wie lange sie gibt, wie die Heilungschancen sind. Manche Leute gehen zum Arzt und können dem Arzt schon alles sagen, was sie haben und sagen, bitte nur noch die und die und die Medikamente. Ich brauche eigentlich nur ihre Unterschrift, weil ich krieg's in der Apotheke nicht selber. Und wisst ihr was? Es gibt erschreckend viele Christen, die sich mit Dr. House besser auskennen als mit dem Wort Gottes. Wenn du fragen würdest, wer ist Dr. House? Ja, kenne ich, gucke ich immer. Aber wenn du fragst, wer ist Kenneth Copeland? Hä? Wer? Du kannst nicht die ganze Zeit dir diesen Schwachsinn reinziehen. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Ich habe auch mal versucht, das zu gucken. Und dann ernsthaft glauben, dass du im übernatürlichen Raum agieren kannst. Du kannst dir nicht das weltliche Zeug reinziehen. 24 Stunden am Tag oder was weiß ich. Und dann erwarten, dass du im Übernatürlichen agierst. Und das sind ganz, ganz kleine Schritte. Und die scheinen manchmal riesig weh zu tun. Wenn du ins Übernatürliche rein willst, musst du als erstes so viel wie möglich Trainingszeiten schaffen. Ich sage euch, wann Trainingszeiten fürs Übernatürliche sind. Und die wenigsten haben die Selbstdisziplin, dass sie es schaffen, alleine zu trainieren. Darum sind Pastoren da. Darum gibt's die Gemeinde. Das ist unser gemeinschaftlicher Fitnessraum. Training, Bewegen im Übernatürlichen. Sonntag im Gottesdienst. Der Lobpreis geht los. Wo schaust du hin? Mirjam macht heute Lobpreis. Die einen sagen, die anderen sagen, Mirjam macht heute Lobpreis. Abschalten. Völlig egal. Völlig egal. Und wenn wir mal alles tauschen. Wir haben das an einem Weihnachten mal getauscht, ne? Da habe ich Klavier gespielt und Mirjam hat Schlagzeug gespielt und der Lukas hat Gitarre gespielt oder irgendwie so. Einfach abschalten, es spielt überhaupt keine Rolle. So wie Musik ertönt und ein Text da ist, fängst du an, Halleluja, Halleluja, und fängst an zu singen und preist den Herrn. Training, schnell ins Übernatürliche zu kommen. Die Predigt fängt an. Ach, Pastor Manfred, schon wieder die neue Schöpfung. Das habe ich schon so lange. So. Training fürs Übernatürliche. Halleluja. Herr, ich weiß, du hast heute ein Wort für mein Herz. Was ganz Neues für mich. Was ganz Frisches für mich. Egal, ob der Stuhl jetzt mir bequem ist oder nicht. Egal, ob jemand neben mir sitzt, der mir sympathisch ist oder nicht. Egal, ob es warm oder kalt ist, Sonne da ist oder Frost. Du hast heute Morgen ein Wort und ich werde nicht gehen, bevor ich dieses Wort habe. So, das ist Training im Übernatürlichen. Dann kommt der Mittwochsgottesdienst. Leute, es ist so viel Möglichkeit, am Mittwoch Übernatürliches zu trainieren. Mitten in der Woche. Mitten da, wo du es am meisten brauchst. Und wisst ihr, woran ich sehe, dass viele noch nicht trainiert sind im Übernatürlichen? Weil sie nicht zu den Trainingsstunden kommen. Ein Leistungssportler kommt zu seinen Trainingsstunden. Warum? Weil er weiß, dass es ihm gut tut. Er weiß, dass er es braucht. Und erzähl mir nicht, du kannst es nicht alleine schaffen. Niemand kann es alleine schaffen. Selbst Paulus hat Timotheus und andere als Begleitung, als Unterstützung mitgenommen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine kämpft. Es ist so simpel. Du triffst eine Entscheidung, egal was am Mittwochabend anfällt. Mittwochabend schreibst du in deinen Terminkalender, 20 Uhr, Heiliggeist-Treffen. Verabredung im Übernatürlichen. Es spielt keine Rolle, was sonst noch läuft. Weißt du was? Man kann Kurse, man kann Kegelabende, man kann sonst was, alles verlegen. Familienfeier, man kann alles verlegen. Wenn man will. Denkt an die bittende Witwe. Die hat den Richter rumgekriegt, obwohl der nicht wollte. Aber was sagt Gott? Wird der Menschensohn das Vertrauen finden? Hast du so viel Vertrauen in Gott, dass die Welt sich weiterdreht? Hast du so viel Vertrauen, wenn du die Entscheidung triffst, dass der Herr dir auch gibt, dass du dann nicht einschläfst am Mittwochabend? Und wenn du dann dasselbe Trainingsprogramm wie am Sonntag wiederholst? Ja, und ihr könnt Christina fragen, bei Fitnesstraining ist Wiederholung alles. Du wiederholst dasselbe Programm, der Lobpreis beginnt. Ich entscheide mich, dich zu preisen, Herr, du bist würdig. Du hast so viel Gutes für mich getan, Halleluja. Und dann geht's weiter. Kommt die Predigt. Und du entscheidest dich, Herr, egal über was er predigt. Und selbst wenn er über Finanzen predigt und ich heute Abend Heilung brauche, es wird für mich drin sein. Und es wird drin sein. Wisst ihr, was man als Prediger manchmal erlebt? Man erlebt manchmal, wie Leute aus einem Dinge herausziehen. Weil sie eine Erwartung haben. Und das ist gut, weil das sind die Dinge, die der Heilige Geist in den Prediger reintut. Das ist nämlich die Dienstgabe. Und manche Dinge kommen nicht raus, weil niemand die Erwartung hat, dass es kommt. Ich meine, man kann immer seine Predigt halten. Aber wie viel Salbung für dich persönlich rüberfließt, hängt davon ab, wie sehr hast du dich angedockt und fängst an zu ziehen. Und ich meine es nicht so sehr an mir als Person, sondern am Heiligen Geist. Wie sehr bist du heute Morgen gekommen? Ja, George Moss war gut, aber heute, naja. Oder bist du gekommen mit der Einstellung, ich werde heute Morgen ein Wort der Ermutigung bekommen, der Herr wird heute zu meinem Herz reden. Mein Leben wird nicht mehr so sein, wie es vorher war. Und das machst du so lange, jeden Sonntag und jeden Mittwoch, bis dein Leben nicht mehr so ist, wie es war. Oder besser gesagt, bis die Dinge, die dir nicht gefallen haben, sich geändert haben und dir alles gefällt. Und dann fängst du an, rauszugehen und das an andere weiterzugeben. Weil wenn du im geistlichen Raum bist, dann siehst du eine ganze Welt, die am Sterben ist. Nur dann fängst du an zu sehen, da gibt's Leute, die sind verloren auf ewig. Und warum? Weil ich so viel mit mir zu tun habe. Ich kenne zwar die Botschaft, ich weiß zwar, was die brauchen, aber ich habe ja so viel mit mir zu tun. Aber wenn du den Raum des Übernatürlichen angefangen hast zu betreten, dann wartest du nicht mehr, bis irgendwelche Ansagen kommen oder vielleicht werden sie auch vergessen, sondern du gehst hin, sagst, Dodo, wann gehst du wieder auf die Straße? Nächsten Samstag, ihr habt's gehört. Wann kann ich mitgehen? Etwas im übernatürlichen Raum. Und dann Training im übernatürlichen Raum. Dann gehst du los und sagst, Herr, zeig mir den einen Menschen, der vielleicht heute, jetzt offen ist, der dich wirklich sucht, der eine Not hat, der du jetzt begegnen möchtest. Ich garantiere dir, du triffst ihn oder sie. Du triffst diese Person. Und dann lädst du sie ein in die Gemeinde. Und wenn du merkst, die hat so viele Probleme, die kann ich gar nicht lösen. Ja, preis dem Herrn, die musst du nicht lösen. Das macht ja der Herr. Du bringst sie einfach mit in die Gemeinde. Die nächste Trainingsmöglichkeit ist das Gebet. Donnerstagabend, einmal im Monat Freitagabend. Die nächste Möglichkeit im übernatürlichen Raum. Wir haben am Freitag fast 3 Stunden im übernatürlichen Raum verbracht. Du merkst gar nicht, wie die Zeit verfliegt. Du hast Dinge, wo du sagst, das möchte ich heute aussprechen. Und du sprichst die Dinge aus, was du sehen willst, was du haben willst. Und dazwischen dankst du dem Herrn wieder. Und dann sprichst du wieder aus. Und dann segnest du, zum Beispiel den Sven haben wir gesegnet. wenn er jetzt in die Ukraine geht. Und du sprichst die Dinge aus. Und dann weißt du als Pastor, er wird sicher und gut wieder nach Hause kommen. Und so weiter. Und nur so kannst du Verantwortung tragen. Du sprichst es aus und du siehst, wie es der Herr tut. Weil dein Wort bringt es hervor. Du sendest dein Wort zu Gott. Und er bringt dir die Antwort. Und wenn du das Wort sendest, kannst du die Antwort sehen. Aber nur im übernatürlichen Raum. Solange du im Natürlichen bleibst, wirst du es nicht sehen. Und du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden, agiere ich im Natürlichen oder im Übernatürlichen. Und du kannst auch nicht sagen, ja, bei dem gehe ich ins Übernatürliche, bei Heilung gehe ich ins Übernatürliche, der Rest bleibt im Natürlichen. Das funktioniert nicht. Wenn du ins Wasser gehst, entweder du springst ganz rein oder du bleibst draußen. Du kannst nicht sagen, ich will schon reinspringen, aber nass werden will ich nicht. Und dann stehen Leute am Rand und gehen nur mal so mit dem Fuß so ein bisschen rein. Aber weißt du was? Du wirst nie dieses herrliche, erfrischende Gefühl erleben, was du erlebst, wenn du reingesprungen bist. Und dann legen die Leute den Glauben zur Seite und sagen, ah, das ist nichts für mich. Ich gehe lieber Bungee-Jumping oder, wie heißt das andere, River-Rafting oder... Ich kenne das Zeug alles gar nicht, weil ich das gar nicht brauche. Ich habe mein River-Rafting jeden Sonntag. Versteht mich richtig, ich habe nichts dagegen, wenn man solche Dinge tut. Aber dein Kick solltest du aus deinem Leben in der übernatürlichen Welt haben. Da reißt nämlich das Seil nie. Da solltest du deinen Kick herbekommen. Da solltest du das holen, was deine Seele braucht, damit ihr Hang nach Übernatürlichem befriedigt wird. Preist dem Herrn. Und da ihr das jetzt alle verstanden habt, zumindest im Ansatz, ich gehe davon aus, wir haben dafür gebetet, ich habe das jetzt einmal mehr ausgesprochen, denke ich, wir werden das so machen. Wir werden jetzt gemeinsam das Gebet beten, das Paulus gegeben hat, damit wir lernen, in den übernatürlichen Raum zu kommen. Lasst uns zusammen aufstehen. Epheser 1, ab Vers 17 fangen wir an. Und jetzt bete das Gebet für dich. Setze das in die Ich-Form. Und dann beten wir einfach gemeinsam. Und dieses Gebet solltest du nicht nur einmal heute Morgen beten, sondern dieses Gebet sollte dein täglicher Begleiter sein. Das solltest du jeden Tag mindestens einmal beten. Also, wir beten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, mir gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen meines Herzens, damit ich weiß, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Kraft seiner Kraft an mir, der Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch im künftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Amen. Ich bete das meistens, sehe ich gerade, vor allem bis Vers 19, aber das macht nichts. Nein, Vers 20, das macht nichts. Die anderen zwei könnt ihr euch auch dazu beten. So, jetzt bist du gekommen und hast heute Morgen Heilung erwartet. Vielleicht hast du erwartet, dass Miriam schön spielt und im Überschwang der schönen Gefühle gehst du nach vorne und jemand legt dir die Hände auf und dann empfängst du deine Heilung. Mach's nicht an Äußerlichkeiten fest. Ich find's auch schön, wenn Miriam spielt. Aber mach daran das nicht fest. Du kannst so in den übernatürlichen Raum gehen. Du kannst jetzt sofort. Der Herr ist hier. Seine Gegenwart ist hier. Mehr Gegenwart von ihm, mehr als er selbst kann nicht hier sein. Du kannst jetzt die Hand auflegen. Vielleicht singen wir zum Schluss noch ein Lied. Du kannst jetzt die Hand auflegen auf die Stelle, wo du Schmerzen hast, wo du krank bist, wo du Heilung brauchst. Und sprichst, durch seine Striemen bin ich geheilt. Und dann sprichst du zu deinem Magen, zu deinen Füßen, zu dem, was immer es ist. Sei geheilt im Namen Jesu. Sei geheilt im Namen Jesu. Ich nehme euch die Chance, selber im Übernatürlichen etwas zu erleben, wenn ich jetzt sage, kommt nach vorne und wir legen euch die Hände auf. Denn ich weiß, dass jeder von euch in diesem Raum berufen ist, zu agieren. Als Jesus gesagt hat, im Markus-Evangelium, auf Kranke werden sie die Hände legen und sie werden gesund, hat er nicht einige wenige Pastoren, Prediger oder Heilungsevangelisten gemeint, sondern er hat jeden von euch gemeint.